Radiokolleg. Präsentiert von Alexandra Augustin.
Wir sind mittendrin in der Männerfußball-WM. Heute dreht sich alles um Fußballfanclubs und ihre Rituale. Sabine Nicolai berichtet. Und wir tauchen in die Wiener Flamenco-Szene ein, gemeinsam mit Ö1-Redakteurin Martina Huber-Kendl. Außerdem geht es wieder ins Hochgebirge. Das Gebirge, die Berge, das ist für manche Menschen sowas wie eine Art große Freizeitarena. Man kann wandern, Skifahren, Paragliden, Bungee-Jumpen, klettern. Aber die Gefahren werden weitgehend ausgeblendet und unterschätzt. Passiert dann doch etwas, habe man so das Anspruchsdenken, gerettet zu werden. Hinter dieser Ignoranz steht oft eine große Portion Selbstüberschätzung in einem auf Selbstverwirklichung getrimmten neoliberalen Wirtschaftssystem, in dem, so der Glaube, alles machbar und käuflich ist. Andreas Wolf schaut sich das jetzt genauer an in der Reihe Gipfelstürmer – Ideologie im Rucksack.
Je weiter man hochkommt, je weiter man den Blick kreisen lässt, desto mehr Weite lässt sich empfinden. Auch einfach ein Gefühl von Erhabenheit wächst aus der Natur heraus. Und ein Sonnenuntergang am Berg, gerade irgendwo hinter einem Gipfel, sieht extrem malerisch aus.
Diese Erfahrung hat Narzissa Helfritsch vom Institut für Philosophie der Universität Wien schon oft gemacht.
Auf der anderen Seite ist natürlich aber auch eine körperliche Anstrengung damit verbunden und gerade in einer Zeit der Selbstoptimierung ist das ein Punkt, wo man sagen kann, auf den Berg zu steigen, jeden Gipfel zu machen, mehrere Gipfel hintereinander zu machen, ist etwas, wo man sich der Natur oder dem Berg überlegen fühlen kann. Man hat den Gipfel bezwungen. Genau diesen Moment gibt es natürlich auch bei vielen Leuten, die in den Berg gehen, wo Klettern, Hochtouren machen, wirklich nur noch ein reiner Sportgedanke ist, wo es darum geht, ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Und dabei wird dann natürlich der Berg nur noch insofern interessant, inwieweit er einen spezifischen Schwierigkeitsgrad bietet, inwieweit er bestimmte Höhenmeter ermöglicht, inwieweit er eine Distanz ermöglicht. Aber dadurch bricht man dann dieses Naturerleben, das vielleicht den Menschen zuerst in die Berge gezogen hat, nämlich den Moment von Weite und ein bisschen vielleicht auch ein Gefühl von Demut dabei zu empfinden, dass die Natur und dass die Welt größer ist als man selbst und wie mächtig alles aussieht, was um einen drumherum ist.
Die Erkenntnis, dass es Dinge gibt, die größer und wichtiger sind als man selbst und die eigenen Anliegen, wäre für manche Zeitgenossen wohl eine narzisstische Kränkung. Dieser Meinung ist die Landesvorsitzende der Naturfreunde Salzburg, Sophia Burtscher, die in den vergangenen Jahren einen Mentalitätswandel auf den Bergen konstatiert.
Ich selber bin das Wichtigste und ich selber muss mich maximieren und optimieren. Das ist einfach die Haltung und wie die Gesellschaft in den letzten Jahren geworden ist. Ich glaube, dass dieser überzogene Individualismus etwas ist, was den Menschen sehr einsam macht. Diese Einsamkeit kommt spätestens dann, wenn man keine echten Freunde, keine echte Verbindung und keine echte Familie mehr um sich hat. Der Mensch braucht eine Gemeinschaft, in welcher Form auch immer. Und die Gemeinschaft ist keine virtuelle.
Die virtuellen Gemeinschaften, erklärt Sophia Burtscher, hätten enorme Auswirkungen, wie Berge von Menschen wahrgenommen und wie sie genutzt werden. Denn immer öfter werden sie nur wegen eines Fotos bestiegen, das dann in den sozialen Netzwerken gepostet wird.
Die Selbstdarstellung am Berg ist sicher etwas, was eben die letzten 10 bis 15 Jahre gebracht haben. Das Raufgehen nicht um das Erlebnis des Raufgehens willens, sondern nur um das Gipfelbild oder das Selfie oder. Das ist eine Tendenz, die eben wieder mit der gesamtgesellschaftlichen Situation etwas zu tun hat, wo man zeigen muss, einer möglichst großen Menschenmenge, wo ich war und was ich nicht alles erlebt habe und wie gut ich nicht bin. Also es geht nicht ums eigene Erlebnis, es geht um die Außendarstellung. Und die Problematik dahinter ist sicherlich, dass da viele Menschen auch unterwegs sind, die unvorbereitet gehen, die nicht wissen, was die richtige Ausrüstung ist. Von Wetterkunde möchte ich dann schon gar nicht reden. Die sich einfach gar nicht darüber Gedanken machen und es in Unfällen nur deshalb passiert.
Weil sie keinen Bezug mehr zur Natur haben oder weil sie schlichtweg unerfahren sind, Von vielen wird das Hochgebirge als eine Art großer Freizeitpark gesehen, in dem Gefahren ausgeblendet oder falsch eingeschätzt werden, und das mit fatalen Folgen. So verunglückten im Jahr 2024 14.000 Menschen in den österreichischen Alpen. 309 Personen starben. Zum Vergleich, bei Verkehrsunfällen kamen 2024 349 Menschen ums Leben. Allerdings ist die Anzahl der Autofahrer um ein Vielfaches höher als Menschen, die auf Berge gehen. Die Zahlen kennt auch Eva Brucker, die an der Tourismushochschule Salzburg den Studiengang Innovation und Management im Tourismus leitet.
Der Mensch ist natürlich durchaus auch kompetitiv, besser zu sein als andere, ideenreicher zu sein, aber jetzt eben auch in der körperlichen Leistungsfähigkeit. Das liegt dem Menschen ja zugrunde in Wettbewerbssituationen. Und war das vielleicht früher sehr stark auf die Sportvereine ausgerichtet oder eben im beruflichen Kontext? So beweist man sich jetzt vieles selbst, weil einfach die Messbarkeit gegeben ist. Wir leben aber in einer Zeit meines Erachtens, wo das Thema der Selbstfürsorge auch in den Bereich der Selbstoptimierung sehr stark hineingeht. Und bei der Selbstoptimierung treibe ich mich zu Grenzen und zu neuem Leistungsvermögen. Und durch die Digitalisierung wird das einfacher, indem ich ständig mich selbst kontrollieren kann.
60% der Alpinunfälle passieren im Winter, hier vor allem beim Skifahren und Tourengehen. Im Sommer sind die meisten Toten und Verletzten beim Wandern zu beklagen. Erst mit großem Abstand folgen Sportarten wie Mountainbiken, Klettern oder Paragliden. Laut Experten gibt es mehrere Gründe für die steigende Zahl an Alpinunfällen. Die Bandbreite reicht von Selbstüberschätzung und Leichtsinn über mangelnde Vorbereitung, schlechte Ausrüstung bis hin zu unvorhersehbaren Naturereignissen wie zum Beispiel Steinschlägen oder Muren. Auch wenn man sich in Lawinenkunde gut auskennt, ein gewisses Restrisiko bleibt immer bestehen. So zählte der letzte Winter mit 33 Lawinentoten, darunter auch erfahrene Bergführer, zu den tödlichsten der letzten Jahre, denn im Schnitt sind pro Jahr nur etwa 16 bis 20 Lawinentote zu beklagen.
Der Alltag ist hoch abgesichert. Wir leben in einer Mentalität mit wenig Risiken und die Bergwelt bietet hier natürlich doch noch eine Umgebung, wo Risiken teilweise in den sportlichen Aktivitäten gegeben sind. Und damit natürlich die Suche, das Grenzen überwinden. Man sieht es ja durchaus auch mit den ganzen Klettersteigen und selbst mit dem Klettern, dass dies mittlerweile Familien umsetzen, die bisher eigentlich wenig mit der Thematik in Berührung waren und damit auch tatsächlich die eigenen Grenzen, die eigenen Leistungsfähigkeiten ausgetestet werden. Und man sieht ja auch, dass die Zahl derer, die klettern, sehr stark zunehmen. Im Wintersport ist es, dass Tourenskifahren extrem stark zunimmt, das abseits der Pisten unterwegs zu sein.
Die Lust am Risiko ist das eine. Das andere ist, Berge wollen auch Menschen besteigen, die weit von ihnen wegwohnen. Nach oft vielen stundenlangen Anreisen ist das Zeitfenster für die geplante Tour meist begrenzt. Herrscht dann Schlechtwetter, wird die Tour trotz Warnungen von Hüttenwirten und Wegewarten trotzdem unternommen. Ein Beispiel, wo Wanderer bei schlechtem Wetter einen aufgelassenen Weg benutzten, nennt Christian Schmuck. Er war jahrzehntelang Hüttenwirt auf der Kürsinger Hütte auf dem fast 3700 Meter hohen Großvenediger in Salzburg.
10 Leute, Damen und Herren, sind da hineingewandert. Der Gletscher ist geschwunden, das Ganze hat nachgegeben und das Toteis, wo die Steine mehr oder weniger gehalten wurden, das ist auch abgeschmolzen und schön statt war der ganze Hang ganz leicht in Bewegung. Und wenn man da reingegangen ist, dann hat sich das zum Rühren angefangen. Ne? Also 7 Leute sind da drüber gekommen, da hinein in die Richtung und 3 sind mit den Füßen irgendwie hängen geblieben und haben natürlich umgerissen wie eine Gescheit. Es ist immer mehr und mehr geworden und alle 3 sind erdrückt worden. 3 Familienväter tot.
Viele Unglücke passieren, weil sich Menschen in den Bergen ganz einfach zu sicher fühlen. Das meint auch Bertram Kloss, der als Bergsteiger und Unternehmensberater für nachhaltige Wirtschaftsmodelle das alpine Terrain gut kennt. Gemeinsam mit dem Leiter der Bayerischen Alpenvereinssektion Oberland, Matthias Ballweg, hat er das vor kurzem erschienene Buch »Die letzte Hütte der Alpen« geschrieben.
Stichwort Vollkaskomentalität. Ich glaube, dass da viel Sachen mit hineinspielen. Das eine ist, natürlich leben wir in den Alpen in dem Glück, dass wir eine funktionierende Bergrettung haben und ein Netz an Versorgung, das anderswo einfach nicht vorhanden ist. Und das ist ja erstmal positiv, dass es das gibt. Wir waren im Zuge unserer Recherche auch im Nationalpark in Slowenien, wo die Leute hinfahren, um Urlaub zu machen, was ja super ist. Dann fahren die da hin und denken sich, naja, jetzt bin ich im Urlaub, jetzt gelten irgendwie andere Regeln. Jetzt bin ich ja da, um jetzt in der einen Woche das meiste rauszuholen. Und die denken eigentlich nicht wirklich so drüber nach, wie ein Alpinist vor 30, 50 oder 100 Jahren, der sich gesagt hat, na, wenn ich das auf den Triglav rauf will, dann muss ich mich schon ordentlich vorbereiten. Sondern die denken sich, naja, da gehe ich jetzt mal rauf. Da waren ja auch schon alle anderen, das wird schon nicht so schwierig sein. Und das geht halt oft gut, aber wenn es halt nicht gut geht, dann ist es schwierig.
Narzissa Helfritsch vom Institut für Philosophie an der Universität Wien.
Auf die Idee zu kommen, man kann in jeder Lebenslage und in jeder Verfassung und mit jeder Ausrüstung einfach in den Berg marschieren und wird halt abgeholt, ist was, was sicherlich auch von dieser Mentalität spricht, über diesem Menschenbild, das es im Neoliberalismus braucht, dass die andere Seite dessen, was ich erreichen will, einfach ausgeblendet wird und nicht mitgedacht wird. Dass man wahrscheinlich nicht mal mit böser Absicht reingeht, sondern dass man überhaupt nicht so weit denkt, was es für die anderen bedeutet, wenn man selber gerettet werden muss. Und das ist ja auch für die Rettenden eine extreme Belastungssituation, in der sie sich einer Gefahr aussetzen, meistens.
Wer bei der Bergrettung ist, rückt bei jedem Wetter aus, egal ob Regen, Schnee, Sturm, Nebel oder extremen Minusgraden und auch egal ob Tag oder Nacht. Um anderen aus einer Notsituation zu helfen, riskieren die Bergretter bei ihren Einsätzen oft ihr eigenes Leben und das freiwillig, ohne dafür Geld zu bekommen.
Der Punkt, dass in dem Moment, wo sich auf eine Freiwilligkeit verlassen wird, um substanzielle Hilfeleistungen zu erbringen, es extrem schwierig ist, das irgendwie unter den aktuellen politischen und ideologischen Bedingungen noch als sinnvoll verkaufen zu können. Wenn ich selber darum kämpfen muss, meine Familie zu ernähren, arbeiten gehen muss, meine Familie aber auch sehen will, mit denen Zeit verbringen möchte, dann noch zusätzlich andere Menschen in deren Freizeit zu retten. Wenn man in einer Situation retten muss, wo von vornherein klar war, die Tour ist nicht gut geplant, die Ausrüstung ist nicht ausreichend, es ist nicht genug zu essen dabei, nicht genug zu trinken, die Kleidung ist nicht warm genug, die Schuhe sind nicht gut. Da baut man auf ein extrem großes Verständnis und ein extrem großes Wohlwollen der Rettenden.
Die Landesvorsitzende der Naturfreunde Salzburg, Sophia Burtscher.
Diese Ehrenämter sind immer schwieriger nachzubesetzen. Wir haben eine überalterte Funktionärinnenstruktur. Warum ist das so? Ich habe da die Antwort darauf gefunden, dass auch da die Tendenz der Gesellschaft mit hineinspielt. Dieser Individualismus hat ja immer auch zur Folge, die Frage zu stellen, was habe ich davon? Also für einen persönlich den Mehrwert daraus zu generieren. Es gibt aber beim Ehrenamt keinen unmittelbaren persönlichen Vorteil. Es gibt Genugtuung, die man, wenn man länger daran arbeitet, bekommt. Es gibt Wertschätzung, die man erfährt. Es gibt auch ein gutes Gefühl zu wissen, etwas getan zu haben, das ohne einen nicht stattgefunden hätte. Aber es gibt keinen unmittelbaren Erfolg und schon gar nicht wirtschaftlichen Erfolg daraus.
Narzissa Helfritsch.
Auf der anderen Seite Schutz und Rettung anzubieten, weil es mir möglich ist, das zu machen, ist natürlich auch eine Option, von da ausgehend eine andere Gesellschaftsform generell zu denken. Und dass es immer noch Menschen gibt, die das freiwillig machen, nicht nur in der Bergrettung, sondern auch in allen möglichen anderen Formen von Vereinen, wo einfach Schutzmaßnahmen getroffen werden, wie in der Freiwilligen Feuerwehr, in unterschiedlichen Pflegesituationen, wo Verwandte oder Nichtverwandte gepflegt werden, obwohl man dafür kein Geld bekommt, obwohl man keine große Unterstützung bekommt, zeigt ja, dass es prinzipiell noch möglich ist und dass wir eben nicht von Geburt an in dieses Menschenbild des Kapitalismus gezwungen sind, sondern dass es ein gesellschaftlicher Prozess ist, den man verändern kann.
Am 29. Mai 1953 standen der Neuseeländer Edmund Hillary und sein nepalesisch-indischer Begleiter Tenzing Norgay als erste Menschen auf dem Dach der Welt, dem 8848 Meter hohen Mount Everest. Alpingeschichte schrieben auch der Südtiroler Reinhold Messner und sein Nordtiroler Kollege Peter Habeler, die am 8. Mai 1978 den Gipfel des Everest erstmals ohne Sauerstoffgeräte erreichten. Da man sich ab 8000 Metern in der sogenannten Todeszone befindet, gab es im Vorfeld der Expedition Zweifel, ob eine Besteigung ohne zusätzlichen Sauerstoff überhaupt möglich sei. Inzwischen ist der Mount Everest zu einem salopp gesagt Erlebnisberg für eine vermögende Klientel geworden. Warum das so ist, damit beschäftigt sich Klaus Brettner. Er ist Professor für Makroökonomie und Digitalisierung an der Wirtschaftsuniversität Wien.
Da gibt es diese Status-Bandwagon-Präferenzen, heißen die, und dann gibt es die Snob-Präferenzen, das ist genau das Umgekehrte davon. Also Bandwagon-Präferenzen wäre, wenn jetzt die Nutzung von einem Gut für mich selber wertvoller ist, wenn andere das nutzen. Das ist zum Beispiel bei sozialen Medien. Je mehr die sozialen Medien nutzen, desto mehr wird die Nutzung wichtig für mich. Wenn niemand anderer das nutzt, bringt mir Instagram überhaupt nichts. Dann gibt es aber den umgekehrten, den Snob-Effekt, wo man sagt, ich will etwas machen, was die anderen nicht machen. Und da wäre es dann, je mehr Leute etwas machen würden, desto weniger wertvoll wird es für mich. Und da sind genau diese Dinge, dass man sich halt dann Sachen sucht, wo man sich noch differenzieren kann von den anderen, die so wenig wie möglich Leute haben. Und der Mount Everest ist dann das beste Beispiel, weil das natürlich etwas ist, was noch kaum jemand irgendwie vorweisen kann und weil es auch nicht nur durch Geld zu erkaufen ist. Eine gewisse körperliche Fitness ist halt trotzdem noch Voraussetzung. Und da kann das sehr gut dazu dienen, zu signalisieren, naja, schaut, ich habe etwas gemacht, das haben nur 0,000 so und so viel Prozent der Menschen irgendwie gemacht. Und das wäre eben genauso eine Snob-Präferenz.
Bisher standen, so die Schätzungen, etwa 12.000 Menschen auf dem Gipfel des Mount Everest. In Jahren mit gutem Wetter sind es knapp 1.000 Personen, die den Weg zum Gipfel wagen. Darauf weist Narzissa Helfrich vom Institut für Philosophie der Universität Wien hin.
Es ist halt dieses sich über alles hinwegsetzen und sich nicht als Teil davon fühlen. Und wenn sie gleichzeitig an der Spitze ihres Unternehmens stehen, sind sie natürlich nicht Teil der Arbeiterinnenschaft, sondern sie stehen über ihnen. Sie haben die, die für sie arbeiten, und sie können Entscheidungen treffen, bewegen im Prinzip die Menschen. Und wenn sie dann gleichzeitig auf dem Dach der Welt standen, setzten sie genau diese Vorstellung von sich selbst fort, nämlich über der Welt selbst zu stehen. Also auch der Planet ist dann etwas, was ihnen unterlegen ist. Sie können auf den Everest steigen, also oder getragen werden, je nachdem, in einer riesigen Schlange stehen, um fast zu erfrieren. All das ist möglich, um auf dem Gipfel der Welt zu stehen, in Abgeschiedenheit von der Natur und Abtrennung von ihr. Und das kann beides zusammen natürlich das Bild stärken, dass man eben in dieser Weltsicht des Kapitalismus die oberste Spitze erreicht hat und niemand mehr über einem steht, niemand mehr einen selber beherrscht und man selbst einfach nur noch herrschen kann.
Die durchschnittlichen Kosten für einen Gipfelsturm auf den Mount Everest belaufen sich auf etwa $61.000. Für Privatführungen werden sogar mehr als $150.000 bezahlt. Eine Garantie, lebend zurückzukommen, gibt es nicht. Dennoch, bei teuren Anbietern ist die Überlebenswahrscheinlichkeit größer als bei Billigangeboten.
Alle Extremalpinisten wissen, dass, wenn sie sowas machen, der Tod eine Option ist, die sie in Kauf nehmen und wo sie sich auch darauf vorbereiten. Und auf der anderen Seite Leute, die da halt hinfliegen, hochgebracht werden und wieder runtergehen und sicherlich nicht im Hinterkopf haben, sie könnten da sterben, wo es Abschiedsbriefe, alles Mögliche gibt, wo also die eigentlich letzte Grenzerfahrung des Menschen überhaupt nicht mehr mit eingerechnet wird.
Auf dem Everest starben bisher, so nimmt man an, zwischen 340 bis 345 Menschen. Das sind knapp 3% all jener, die den höchsten Gipfel der Welt erklimmen wollten. Die meisten, so Narzissa Helfrich, würden beim Abstieg sterben, durch Erschöpfung, Stürze, Lawinen oder Erfrieren.
Auch beim Mount Everest-Tourismus gibt es spezifische Grenzen, die durch meinen eigenen Körper einfach gesetzt werden. Da sterben Menschen, die sehr viel Geld dafür bezahlt haben, ein offenes Grab zu haben. Und diese Grenze zu erreichen mit Geld ist natürlich was, was sehr elitär ist. Aber auf der anderen Seite zeigt gerade dieser Moment eigentlich, wo der Kapitalismus oder auch der Neoliberalismus selber an seine Grenze stößt, weil ich kann mich nicht vom Tod freikaufen. Ich kann mich nicht von der letzten Gefahr freikaufen, wenn ich mich selbst überschätze oder die Natur unterschätze. Und das ist vielleicht was, was auch zu dieser Verknüpfung von Kapitalismus und Berg nochmal schön zurückführt, weil in dem Moment, wo der Berg akkumuliert wird, und das ist das, was man am Mount Everest einfach sehen kann, Es ist ein Moment, wo es nur noch elitärer wird, weil alles, was da ist, schon Hierarchie und Statussymbol schreit. Wohingegen ein Wanderweg, wo also ehrenamtlich Leute sich darum kümmern, dass der Weg erhalten bleibt, dessen Bewanderung oder auch dessen Besteigung nichts kostet. Da ist natürlich immer noch eine Möglichkeit da, dass man am Berg gleich wird, wenn man sich am Berg ab 2000 Meter in einer Zone bewegt, wo es für alle Menschen anstrengender wird. Die Sauerstoffsättigung sinkt und der Berg, das Ziel und auch gleichzeitig die äußeren Umgebung macht einen gleich, weil sie alle Körper anstrengt. Und das egal ist, wie gut man vorbereitet ist, ab 2500 Metern wird die Luft dünner.
Will man in Österreich auf einen Berg, dann kosten nur die Aufstiegshilfen Geld. In manchen Skigebieten müssen auch Tourengeher für die Benutzung der Pisten bezahlen. Geld wird auch für Mautstraßen und dort und da für Parkplätze im alpinen Bereich verlangt. Doch wer sich abseits der Infrastruktur bewegt, kann die Berge hierzulande gratis benutzen. Wo aber zu viele Menschen die Bergwelt belasten, wäre es nach Ansicht von Narzissa Helfrich sinnvoll, über eine Bepreisung nachzudenken.
Im kapitalistischen System ist Geld ein sehr sinnvolles Regelungsinstrument und ich muss eine bestimmte Begrenzung schaffen, weil ansonsten einfach zu viele Leute bestimmte Aussichten als Fotoobjekt wollen, aber gar nicht die Schutzbemühungen zum Beispiel in einem Nationalpark unterstützen wollen. Und es gibt natürlich Nationalparks, die sagen, ihr könnt bestimmte Wege nur gehen mit unseren FührerInnen, ihr könnt bestimmte Sachen nur machen gegen einen Eintritt und vor allen Dingen auch, ihr müsst euch vorher anmelden und das ist ein Besuchermanagement, was notwendig ist, um den Lebensraum der Tiere und der Pflanzen und den Wald zu erhalten. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch Leute, die mit einem ähnlichen Argument versuchen, einfach nur sehr viel Geld zu machen. Das sind Dinge, die man umgangssprachlich dann gerne Greenwashing nennt, wo es darum geht, halt mit bestimmten Formen von Tourismus ein grünes Label zu verpassen und dadurch dann noch mehr Geld zu machen. Also nur noch die, die bezahlen können, dürfen den Berg besteigen, dürfen oben ein Foto machen. Kommt auf den Berg und die Region an.
Der Betriebswirt und Vorsitzende der Deutschen Alpenverein-Sektion Oberland, Matthias Ballweg.
Die relevante Frage ist, wo fließt das Geld hin und schaffen wir es auch, einfachen Bergtourismus zu ermöglichen? Ein Hotelier, der das Geld dann einfach nur in die eigene Tasche steckt, das ist dem vielleicht persönlich gar nicht vorzuwerfen, aber davon haben die Berge nichts. Also dementsprechend müssen wir idealerweise schon Mechanismen schaffen, dass wenn Menschen viel Geld im Bergtourismus ausgeben, dass dieses Geld dann auch teilweise wieder dem positiven Erhalt der Berge zufließt. Wenn wir also den Wanderparkplatz mit 20 Euro Parkgebühr und 30 Euro Parkgebühr teuer machen, mag das gar nicht schlecht sein, wenn diese erhöhten Parkgebühren dann in den Wegeunterhalt fließen oder in den Hüttenunterhalt oder in ein Ranger-System. Wenn sie außerdem dazu führen, dass es einen günstigen Shuttlebus gibt für diejenigen, die sich nicht 30 Euro Parkgebühr leisten können.
Ja, nur so bleiben die Berge ein für alle erschwingliches Naturjuwel, wenn das Geld auch in die Bergregionen fließt. Das war der letzte Teil der Reihe Die Gipfelstürmer, Ideologie im Gepäck. Andreas Wolf hat den heutigen Beitrag gestaltet. Für die Redaktion war Ulrike Schmitzer verantwortlich. Ideologisch geht es mitunter auch im Fußball zu. Er ist eine Projektionsfläche für gesellschaftliche Werte, nationale Identität und er wirkt verbindend. Bei einem Match dürfen auch Sprechchöre, Gesänge und Buhrufe nicht fehlen. Jedes Team hat eigene Fanclubs, sogar eigene Hymnen und die Fanclubs erfüllen auch über die Grenzen des Sports hinaus wichtige Funktionen, zum Beispiel in der Sozialarbeit und Jugendförderung. Fanclubs können aber auch hochpolitisch sein. Dazu haben wir diese Woche in der Reihe Fußball – Spiel des Lebens schon einiges gehört. Für die heutige Geschichte ist Sabine Nicolai in der norddeutschen Stadt Oldenburg und in der Ukraine unterwegs und besucht diverse Fanclubs.
Die Hymne des VfB Oldenburg, des Fußballvereins der norddeutschen Stadt Oldenburg. Meine Freunde sind schon da. Alle Fahnen aufgehangen. VfB, mein Superstar. In der ersten Textzeile ist bereits viel über die Bedeutung des Fußballs für die Fans gesagt. Man ist müde, die Arbeitswoche war anstrengend, aber am Sonntag geht man ins Stadion, trifft dort seine Freunde und feuert den eigenen Verein an. Der VfB Oldenburg spielt derzeit in der 5. Liga und wird dort wohl auch bleiben. Das tut der Begeisterung allerdings keinen Abbruch. Man kennt einander seit der Kindheit, ist dem Verein seit Jahren verbunden und hält treu zu ihm.
Ja, ich bin jetzt gut 20 Jahre lang in der Oldenburger Fanszene aktiv, in der Ultraszene. Hab das Ganze mit aufgebaut in der 5. Liga in Oldenburg. Und 2027 würde ich dann auch fast schon 20 Jahre lang als Vorsänger auf dem Zaun stehen. Hab das Ganze von klein auf an irgendwie federführend mit begleitet, die ganze Fanszene. Da waren wir halt 15, 16, sowas. Wir haben unsere ersten Ultra-Erfahrungen gemacht, unsere ersten Fanszenen. Haben großartige Choreografien gemacht, haben den VfB Oldenburg trotz dieser unterklassigen Fußballliga eigentlich ziemlich namhaft gemacht und gut vertreten. Es war auf jeden Fall eine sehr, sehr spannende Zeit. Fußballerisch war es nicht alles immer so grandios, aber es war auf jeden Fall eine Zeit, die man so nicht missen will.
Pascal, der seinen Nachnamen nicht verraten hat, ist Fleischermeister aus Oldenburg, 34 Jahre alt und dem Verein für Bewegungsspiele, kurz VfB, zu dem auch der Fußballclub gehört, seit 20 Jahren verbunden. Als Jugendlicher trainierte er im Verein, verlegte sich dann aber auf die Gründung und Leitung der Oldenburger Ultras, des Fanclubs, der den Fußballverein bedingungslos unterstützt, die Mannschaft in den Spielen anfeuert und gemeinsam Lieder einstudiert und singt. Seinen Vereinskollegen Linus, früher Sozialarbeiter, jetzt Lehrer für Sozialpädagogik und Deutsch an einer Berufsschule, packte die Begeisterung für den VfB Oldenburg ebenfalls mit 14.
Die Stimmung, das Miteinander hat mich direkt gepackt als 14-Jähriger und jetzt bin ich 34 und immer noch dabei. Mit 14 zum Einstieg war es eher so die Atmosphäre, die Gesänge, die Stimmung, die Menschen, die man so gesehen hat. Da hat man im Stadion auch viele erwachsene Menschen gesehen, die irgendwie Emotionen aus sich rausbrüllen und irgendwie Freude haben oder leiden. Beim VfB Oldenburg meistens eher leiden. Das hat mich fasziniert und dann wurde das erste Spiel auch gewonnen. Zwar nur 2-1, aber da war die Stimmung dann eben dementsprechend gut. Und dann hat mich da irgendwas ja, so fasziniert, dass ich dann immer wieder hingegangen bin.
Als Lehrer sieht er das Potenzial in der Arbeit mit den Fans. Fußball ist eine Möglichkeit für Kinder und Jugendliche, sportlich aktiv zu werden. Durch das Teamspiel entstehen im Training aber auch zahlreiche Situationen, die für das Leben in Familie, Schule und am Ausbildungsplatz ebenso wichtig sind. Verlieren können, nachgeben, sich durchsetzen, auf andere zu schauen, Empathie, Hilfsbereitschaft und vieles mehr. All das versuchen Linus, Pascal und ihre Mitstreiter in Oldenburg mit dem Fanprojekt zu stärken.
Seit 2019 gibt es uns auch das Fanprojekt Oldenburg. Es kommt aus dem Fußball selbst. Also das erste Fanprojekt kam in den 80ern in Bremen. Und da kam das von Studierenden der Uni, die damals zwischen HSV-Fans und Werder Bremen-Fans vermittelt haben. Da gab es nämlich einen Todesfall bei einem Spiel und damit beim Rückspiel keine Rache geübt wird. Und die generell, glaube ich, schon an der Uni daran geforscht haben, an Fanverhalten, haben sie sich da eben eingeschaltet. Und dann hat sich das angefangen zu etablieren. Dann hat sich 1993 die Koordinationsstelle Fanprojekte noch entwickelt. Und seitdem wird das vom Fußball getragen hauptsächlich. Und bei uns ist jetzt noch das Besondere, dass unser Träger, wir brauchen ja auch einen Träger, wo wir angestellt sind und unser Budget verwaltet wird und wir auch versichert sind und unser Geld bekommen, das ist bei uns die Stadt Oldenburg.
Die Stadtverwaltung von Oldenburg hat das Potenzial des Fanvereins, Kindern und Jugendlichen eine Heimat zu geben, erkannt. Svenja Tietgen ist Sozialarbeiterin. Sie leitet die Fanarbeit und koordiniert die Aktivitäten rund um den VfB.
Das ist ja soziologisch betrachtet erstmal ein spannendes Feld. Wie funktionieren Fankurven, Fanszenen? Wie verhalten die sich? Warum verhalten die sich so? In den 90ern kam das dann ja stark hoch, weil die Fußballkurven eher geprägt waren von Gewalt, teilweise Rechtsextremismus und Hooliganismus. und sich ja dann erst so richtig die Ultrakultur in Deutschland gegründet hat, um eben diese Gewalt- und rechtsextremen Menschen und Verhaltensweisen aus den Kurven zu drücken. Und ja, dass dann da eigentlich immer Sozialarbeiter mit dabei waren, weil die können das ja am besten auffangen, also über Beratung. Wir sind nah an den Menschen dran, wir haben Beziehungen zu den Menschen und dann mit denen, wenn Vorfälle sind, zu reflektieren, was ist da eigentlich passiert, warum ist das passiert, wollen wir das so, wollt ihr das so, sind das eure Werte als Ultragruppierung oder auch als Nicht-Ultragruppierung, es gibt ja auch normale Supportgruppen und das ist ja einfach was Soziales.
Auch Manu, ein 24 Jahre alter Gartenbautechniker, der in den Oldenburger Parks und auf dem Friedhof arbeitet, möchte seinen Nachnamen nicht im Radio hören. Die Zugehörigkeit zu den Oldenburger Ultras, die Freundschaften, die er dort finden konnte und die intensive Beschäftigung mit den Themen Fußball, Fankultur und Solidarität waren für ihn besonders wichtig. Als Kind stand er auf dem Platz, wechselte aber mit 13 Jahren auf die Zuschauertribüne.
Fußball wurde halt zum Lebensmittelpunkt und auch das Umfeld, das Soziale, war halt einfach sehr wichtig so zu dem Zeitpunkt, da ich halt so aufgewachsen bin, dass ich sehr klein gehalten wurde und nie hätte groß werden sollen und da dann halt an Sozialisierung viel gefehlt hat. Das wurde dann halt alles hier tatsächlich aufgefangen, wodurch ich halt sagen kann, dass ich das Leben, was ich jetzt führe, auch mit dem Selbstbewusstsein, all das hat am Ende des Tages das Soziale im Fußball mir gegeben.
Manu hatte als Kind Entwicklungsstörungen und wuchs sehr behütet auf. Aus Sorge kam es zu zahlreichen Einschränkungen seitens seiner Eltern, die verhinderten, dass er eigene Erfahrungen machen konnte. Seine große Schwester nahm ihn jedoch auf den Fußballplatz mit und er fand Freunde, die ihn stärkten und unterstützten. Heute hat er eine abgeschlossene Ausbildung, eine fixe Anstellung, wohnt in einer eigenen Wohnung und vor kurzem ist seine Freundin zu ihm gezogen.
Mein Autismus, der wurde mir Ende letzten Jahres erst diagnostiziert. Ich habe seit diesem Jahr die schriftliche Diagnose und Fußball war immer irgendwie so ein Vehikel, wo ich sowohl beim Fußballspielen als auch dann das Kulturelle um das Fußballspiel herum, wo ich dann mehr ich selbst sein konnte.
Tammo Müller sitzt im Vorstand des ostfriesischen SV Borussia in Leer, nahe Oldenburg. Er war früher Jugendtrainer und trainiert jetzt die Herrenmannschaft und betreut den Social-Media-Auftritt des Vereins. Außerdem organisiert er kulturelle Veranstaltungen. Auch für Tammo Müller ist Fußball der Weg in ein eigenbestimmtes Leben.
Seit Anfang des Jahres bin ich auch für Borussia Sportlotse, weil wir im Programm Integration durch Sport sind, was jetzt in Niedersachsen vom Landessportbund Niedersachsen betreut wird. Und in dessen Rahmen können wir eben Minijobstelle finanzieren und die habe ich da inne.
In Oldenburg ist Tammo Müller außerdem Mitarbeiter beim jährlich stattfindenden Gegengerade Fußballfilm Kulturfestival, bei dem der VfB Oldenburg und die Kulturvereine Werkstattfilm und Kinoladen im Marschwegstadion Fußballfilme, Vorträge, Lesungen und Diskussionen anbieten. Szenenwechsel. Die ukrainische Nationalhymne, gesungen vor einem Fußballspiel im Stadion von Lviv.
In der Osteuropa-Forschung bin ich natürlich auch an Orte gereist im Auftrag der Wissenschaft, in der jetzt vielleicht nicht unbedingt das klassische Urlaubsziel für den Normalbürger ist, aber gerade da Fußball zu schauen und gerade da nach dem verbindenden Aspekt des Fußballs zu suchen, ist auf jeden Fall etwas sehr, sehr, sehr Bereicherndes gewesen.
Gefährlich war es allerdings auch manchmal, sagt Daniel Prüss. Er studiert Kultur und Geschichte Mittel- und Osteuropas an der Europa-Universität in Frankfurt an der Oder. Seine große Leidenschaft ist das Groundhopping. Er besucht nicht viele Austragungsorte mit einem Club, sondern er besucht so viele Stadien wie möglich und sieht dort Spiele von unterschiedlichen Clubs quer durch alle Ligen.
So hat er trotz Krieg auch die Ukraine bereist.
Ich bin ganz froh, dass ich nie so eine Evakuierung im Stadion miterlebt habe. Luftalarm habe ich einige miterlebt, Bombardierungen auch. Aber im Fußball ist es was man tatsächlich vergisst, wo aber natürlich von Seiten der Verbände, von Seiten der Organe vor Ort halt eben daran gearbeitet wird, dass man es nicht vergisst. Also eine der Vorschriften ist, dass man bei jedem Event, wo einige mehr Zuschauer vor Ort sind, beispielsweise eben bei einem Erstligaspiel, beispielsweise eben beim FCK Party Lviv, dass man dort direkt am Stadion Einlass einen Flyer in die Hand gedrückt bekommen. Da gibt es ein Evakuierungssystem. In der Theorie ist es so, dass man pro Block zwei Bunker, zwei Schutzräume zur Verfügung hat und je nachdem wurde man dann halt eben in die eine oder in die andere Richtung verwiesen und musste sich dann zu den Schutzräumen begeben.
Ein einigermaßen regelmäßiger Spielbetrieb ist derzeit nur in der Westukraine möglich, sagt Daniel Prüss. Er selbst wohnte 3 Monate lang in Lviv und nahm natürlich wahr, dass die Menschen, abgestumpft durch das ständige Sirenengeheul, längst nicht mehr bei jedem Alarm in die Schutzräume gehen. Spielunterbrechungen aufgrund von Luftalarm sind jedenfalls gang und gäbe.
Das längste Fußballspiel aller Zeiten mit einer Spieldauer von 4 Stunden 36 Minuten. Dieses Spiel wurde mehrfach abgebrochen und unterbrochen. Die Zeit lief weiter und am Ende nach 90 Minuten stand dann eben die Spieldauer von 4 Stunden 36 auf dem Tacho. Andere Spiele wurden abgebrochen für den Tag und mussten an einem anderen Tag nachgeholt werden. Und das hat auch tatsächlich Konsequenzen. Also 2023/24, als die ukrainische Premier Liha, die höchste Spielklasse der Ukraine, wieder den Spielbetrieb nach Beginn der russischen Vollinvasion aufgenommen hat, ist der FC Metalist Kharkiv, der unter so vielen Spielab- und Unterbrechungen litt, dass ein normaler Spielbetrieb nicht mehr möglich war. Dieser Verein ist abgestiegen.
Für die Spieler eine Katastrophe. Sie sind junge Männer in Bestform und wurden in der Folge zum Militärdienst eingezogen. Nur die Spieler der ersten Liga sind vom Kriegsdienst befreit. Bei den Spielen haben sich seit Beginn des Krieges neue Umgangsformen durchgesetzt. Es gibt keine verfeindeten Fanclubs mehr, sondern nur noch einen Fanclub für alle, das ukrainische Volk.
Die Fanszenen innerhalb der Stadien, die tauschen auch Wechselgesänge aus. Ganz klassisch natürlich dieses typische Slava Ukraine, Heroim Slava, Ruhm der Ukraine, Ruhm den Helden. Oder dass man das ukrainische Volkslied Chervona Ruta gemeinsam anstimmt. Oder aber eben auch die Nationalhymne, die dann eben ganz, ganz, ganz spontan von der einen Seite angestimmt und von der anderen mitgetragen wird.
So hören sich ukrainische Fußballfans an. Sabine Nikolai hat diese Woche über Fußballspiel des Lebens berichtet. Für die Redaktion zur Reihe war Monika Kalcic verantwortlich. Informationen und eine Literaturliste finden Sie auf oe1orf.at/radiokolleg. Und alle Beiträge finden Sie im Radiokolleg Podcast auf ORF Sound und überall dort, wo es Podcasts gibt. Weiter geht's ein letztes Mal für diese Woche mit Flamenco. Seit den 1980er Jahren wächst die Fanbase und Community auch hierzulande stetig. Auch dank legendärer Impulstanz-Workshops. Und auch internationale Flamenco-Größen schauen regelmäßig in Österreich vorbei. Die Szene ist äußerst vital und zum Finale der Reihe Gesamterlebnis Flamenco mischt sich Ö1-Redakteurin Martina Huber-Kendl jetzt selbst unter die Tanzenden der Wiener Flamenco-Szene.
Guten Abend, herzlich willkommen zur 18. Open Stage der Wiener Flamenco Arena. Unterstützt eure Freunde, Familie. Und ich bin mir sicher, es wird großartig. Viel Spaß!
Gedimmtes Licht, gedrängte Tische, Andalusien-Flair. Bei der Flamenco Open Stage in der Wiener Coco Bar schauen Sie nicht nur zu. Durch die sogenannten Jaleos wird das Publikum selbst Teil der Performance. Um im richtigen Moment die Stimme zu erheben, braucht es vor allem eine Portion Mut, erklärt Jelena Reiter. Sie ist Obfrau des Flamenco-Vereins Peña Flamenca La Granaina.
Paleos sind Anforderungsrufe, die natürlich auch Publikum machen kann und auch macht. Das, was alle kennen, ist Ole. Das ist eine Kunst für sich, aber die gehören fix zum Flamenco dazu. Und ich finde, da muss man sich trauen.
In Spanien gehören spontane Zurufe selbstverständlich dazu. Hierzulande ist das Publikum oft zurückhaltender. Dabei kann diese direkte Rückmeldung Künstlerinnen und Künstler beflügeln. Das hat die Flamenco-Tänzerin und Performance-Künstlerin Julia Pechinka in einem ganz anderen Genre erlebt.
Das Publikum in Burlesque-Shows reagiert in etwa so wie das Flamenco-Publikum in Spanien. Sehr locker, sehr unterstützend. Das fühlt sich richtig bestärkend und gut an, dass man eigentlich keinen Fehler machen kann. Nur wir in Österreich sind das nicht gewohnt. Deswegen heben wir uns unsere Begeisterung bis zum Applaus auf. Aber im Flamenco wäre das dazwischen schon ganz gut.
Damit dieses Dazwischen nicht als unhöfliche Unterbrechung, sondern als Ansporn verstanden wird, muss man es üben. Wann ruft man eigentlich was? Im Verein Circolo Flamenco de Viena widmet Obfrau Monika Clavijo den Jaleos sogar ein eigenes Training.
Als erste Regel, die S musst ihr von überall wegstreichen. Das heißt, wir sagen nicht vamos. Da, wenn ich das höre, wenn ich auf der Bühne stehe, dann geht's mir schlecht. Also vamos, vamos, vale? Und wir sagen normalerweise nicht nur vamos, wir sagen eher vamos allá, vamos allá, vamos allá. Was habe ich noch gehört? Ole, mit Akzent auf der E. Komplett falsch, das ist nicht Spanisch. Ole.
Ah, okay.
Vale? Ole. Ich weiß, das steht überall mit Akzent auf der E, ja. Das ist aber falsch. Ja. Una, dos y tres.
Ole.
Eso. Vale?
Ale, ale.
Vamos ya. Alza, bajare. Ale. Bien de la Merced. Bien de la Merced. Con mi gustito logré y un hábito voy a romper. A medio compañero y un hábito voy a romper.
Ein Jaleo-Workshop ist auch Arbeit an der Etikette. Ein falscher Ruf zur falschen Zeit stört die Konzentration. Für die Sängerin Monika Clavijo ist vor allem ein unpassendes Kompliment ein No-Go.
Es gibt bestimmte Stellen, wo man die Jaleos sagen sollte. Und es gibt bestimmte Stellen, wo das komplett verboten sein sollte. Und es gibt bestimmte Sätze, die man nicht sagen sollte. Wenn ich mitten in eine Granaina ist ein Flamenco-Stil, der wirklich schwierig ist. Und wenn ich mitten in einem Melismen, einem langen Melismen bin, und dann plötzlich in der Mitte irgendwer sagt, Wapa, hallo? Ich singe sowas Schwieriges. Ich bin nicht da, weil ich hübsch bin. Sag mir was anderes. Ole, Arsa, Toma, was auch immer. Irgendwas. Aber guapa? No, no go.
Du llevas una
Der Verein Circolo Flamenco de Viena ist aus einer Sehnsucht nach jener Gemeinschaft entstanden, wie Monika sie aus ihrer Kindheit in Andalusien kennt. Hier hat sie einen Ort geschaffen, an dem das gemeinsame Erleben im Vordergrund steht.
Vor 5 Jahren jetzt habe ich den Circulo Flamenco gegründet und das war für mich eine Notwendigkeit. Mir hat immer was gefehlt. Es geht nicht um Konkurrenz, es geht darum, einfach sich zu beschäftigen mit dem Flamenco. Wir haben die Afterwork-Flamenco-Abende, da kommen einfach Leute, die einfach Lust haben, Rumba oder Sevillanas oder Villancicos zu lernen. Sie müssen nicht tanzen können, sie müssen nicht singen können, sie müssen nicht klatschen können. Wir lernen alle miteinander. Und dann gibt es die Ausbildungen wie Flamenco 360 Grad. Das ist an Leute gerichtet, die alles lernen wollen, damit sie dann tatsächlich super auf die Bühne tanzen können, singen können oder spielen können.
Zurück zur Open Stage und zum Verein Peña Flamenca La Granaina. Eine Peña Flamenca ist ein traditioneller Kulturverein, in dem sich Begeisterte und Profis treffen. Der Name La Granaina ist eine Liebeserklärung an einen ganz bestimmten Ort in Andalusien. Jelena Reiter erinnert sich an die Anfänge.
Mein erster Besuch in Spanien war in Granada. Und Granada ist bis heute meine Lieblingsstadt. Und meine Kollegin Franziska und ich, wir haben zusammen diese Peña gegründet und für uns war klar La Granaina, weil wir in Granada uns verliebt haben. Und unsere ursprüngliche Idee war, dass die wenigen Leute damals, die in Wien Flamenco gemacht haben, dass sie sich regelmäßig treffen. Was uns verbindet, ist natürlich die Liebe zum Flamenco, die Faszination mit dieser Musik.
Es beginnt als lockeres Treffen unter Gleichgesinnten und entwickelt sich über die Jahre zu einer festen Institution der Wiener Szene mit einem ganz speziellen Format für alle, die raus aus dem Proberaum und rauf auf die Bühne wollen.
Und unsere Idee war, eine sogenannte Open Stage zu veranstalten, das heißt ein Abend, wo Flamencos aus Wien solo auftreten können, Live-Musikauftritte in einem Amateur-Setting. Niemand verdient Geld, Eintritt ist relativ bescheiden. Hauptprimäres Ziel ist, dass sich Leute kennenlernen, dass sie außerhalb von einem Flamenco-Schul-Setting rausgehen und schauen, ah, da gibt es Leute, ah, da gibt es Gitarristen, Sänger, da könnten wir etwas auf die Beine stellen. Yo no tengo la puerta. Was Flamenco für mich bedeutet, ist, das ist ein Musikstil, der mir ermöglicht, sehr viel Emotion hineinzupacken. Da ich aus klassischer Musik komme, ist das ein riesiger Unterschied, diese Freiheit, Gefühle hineinzupacken.
Jelena hat sich in der Szene als La Granaina einen Namen gemacht. Ein Künstlername als Ausdruck ihrer tiefen Liebe zu Granada und einer neuen, stolzen Identität. Diesen Brauch teilt sie mit vielen Weggefährtinnen, sowie der Tänzerin Gerda Berger, die als La Gita die Bühne betritt.
La Gita ist mein Künstlername. Der ist eigentlich passiert mit Freundinnen. So einmal nach einem Flamenco-Training sind wir zusammengesessen und dann haben wir uns so aus Spaß einfach Künstlernamen verteilt und da stand auch eine Flasche Sherry, nämlich der La Gita, ein Manzanilla aus Spanien, und eine Freundin hat gesagt, du heißt jetzt La Gita. Da war aber noch weit und breit nichts zu sehen, dass ich wirklich damit auf die Bühne gehe, aber der Name ist mir geblieben und ich habe mich damit gut anfreunden können.
Ein spontaner Name kann tief mit der eigenen Identität verwachsen. Aber nicht jeder Künstlername hält einem kritischen Blick dauerhaft stand. Die Tänzerin Susanne Heinzinger hat sich ganz bewusst dazu entschieden, ihren Beinamen wieder abzulegen.
Viele Jahre habe ich einen Beinamen verwendet. Ja, das war Susanna La Gitana Rubia. Nicht, weil ich es mir selber ausgesucht habe, sondern weil der mir in Granada in den 90er Jahren verpasst worden ist. Ich habe ihn dann aber wieder fallen gelassen, weil ich selber nicht ganz glücklich damit war. Im Spanischen darf man ja Gitana, Gitano nach wie vor verwenden und die Leute sind auch ganz stolz, wenn sie sagen, soy Gitana, soy Gitano. Aber im Deutschen ist das Wort nicht mehr gerne gehört, aus verständlichen Gründen, und ich wollte das dann auch nicht in meinem Beinamen haben.
Oder ohne Künstlernamen, Flamenco ist längst Weltkulturerbe. Für die Community in Wien ist Flamenco eine Sprache des Respekts, die dort verbindet, wo Worte oft nicht ausreichen. Susanne Heinzinger.
Flamenco ist ja wirklich universell geworden. Flamenco gibt es auf der ganzen Welt, hat einen Siegeszug angetreten, weil es so viele Leute, glaube ich, auf einer gefühlsmäßigen Ebene anspricht, die so gut tut. Natürlich muss man sich der Wurzeln bewusst sein und diese auch respektieren, zu wissen, wo es herkommt aus Andalusien, dass es ursprünglich vielleicht von einer Schicht die Ausdrucksform war, die eher in Armut gelebt haben, also die da ihr Leid ausgedrückt haben oder vielleicht auch Freude gesucht haben damit, unterstützt ja auch zu verstehen, dass das wirklich ein Ausdruck tiefer Gefühle ist.
Die emotionale Tiefe lässt auch Tänzerin Barbara Höll nicht mehr los. Sie vergleicht das Einlassen auf diese Kunstform mit einem besonderen Abenteuer.
Wer sich auf so eine Reise einlässt, Gesang zu lernen, Tanz zu lernen, Gitarre zu lernen, die Palmas zu lernen, Kastagnetten zu lernen, der macht das auf jeden Fall mit großem Respekt. Und ich vergleiche es immer mit so einem Sprung ins Meer und man taucht tiefer und tiefer und tiefer, aber man kommt nie unten an, ja, weil es eben so viel zu entdecken gibt in dieser Kunst.
Die aus Malaga stammende Tänzerin Alma Vargas gibt Interessierten Folgendes mit auf den Weg.
Lo que le diría a una persona que va a ver un espectáculo por primera vez de flamenco.
Was ich einer Person sagen würde, die zum ersten Mal Flamenco sieht, ich würde ihr raten, es einfach zu genießen, denn es wird eine unvergessliche Erfahrung sein. Flamenco ist Leidenschaft, Flamenco ist Liebe, es ist Reinheit. Und man geht mit einer neuen Sicht auf das Leben hinaus. Das ist für mich Flamenco.
Rhythmus, Lebensfreude, eine große Community. Martina Hohe-Kendl hat diese Woche über Flamenco berichtet, eine grenzenlose Kunstform. Für die Redaktion zur Reihe war Astrid Schwarz verantwortlich. Und das war's für heute mit dem Radiokolleg.